Wir hören den Predigttext, der Predigt von Rainer Wörz zugrunde liegt, und zwar aus Offenbarung 1, die Verse 4 bis 8. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht der Herr. Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Herr Jesus Christus, verbinde ich jetzt auch für die Schwester, die wohl gesundheitliche Probleme hat. Sei du mit ihr und rühre sie an in unserer Mitte. Und hab Dank, Herr Jesus Christus, dass du der treue Zeuge bist, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Du hast den Tod bezwungen und die Herrscher dieser Erde müssen dir untertan sein. Das dürfen wir proklamieren vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass du der Kyrios, der Herr bist. Und du hast uns geliebt und uns erlöst von unseren Sünden durch dein Blut. Am Kreuz von Golgatha hast du durch dein Leiden und Sterben diese volle Erlösung geschaffen. Und als Gotteskinder hast du dann uns einen gewaltigen Auftrag gegeben, in dem du uns zu Königen und Priestern gemacht hast, vor Gott, deinem Vater und unserem Vater. Herr Jesus Christus, wir staunen über dem, was du getan hast, und lass uns jetzt auch in dem leben, was wir sind, dass wir unseren königlichen und priesterlichen Dienst in dieser Woche wahrnehmen. Wir bitten dich für die unter uns, die einen lieben Menschen verloren haben und die in Trauer sind, tröste du sie. Wir bitten auch für die Menschen mit ihren unterschiedlichen bis lebensbedrohlichen Krankheiten unter uns. Sei du ihr Arzt und Tröster. Wir bitten dich für die verfolgte Gemeinde weltweit. So bitten wir besonders für Josef Nadakani, der um seines Glaubens willen im Iran in der Todeszelle sitzt. Wir denken auch besonders an seine Frau und seine beiden kleinen Kinder. Wir bitten dich für die Menschen, die über uns Verantwortung tragen, dass sie dies in Ehrfurcht vor dir tun. Und so danken wir dir für dein lebendiges Wort. Schenke Rainer Wörz, dass er uns dieses dein Wort in Vollmacht durch den Heiligen Geist sagen kann. Amen.
Als ich jetzt eben in den Vereinigten Arabischen Emiraten war, da sind wir auch von Abu Dhabi geflogen nach Maskat, der Hauptstadt des Oman. Und das haben wir getan mit Etihad Airways, das ist sozusagen die Staatslinie des Scheichtums Abu Dhabi. Und da lief alles ab, wie man sonst auch gewohnt ist, wenn man fliegt. Aber dann war ein seltsamer Moment. Plötzlich wurde es ganz still im Flugzeug, alles wurde unterbrochen, keiner sagte mir was. Und eine ganz warme, eindringliche, fast möchte ich sagen hypnotische, magische Stimme kam tief und sagte etwas auf Arabisch. Es ging nur einen kurzen Moment und dann ging es wieder weiter und dann rollte das Flugzeug hinaus auf die Startbahn und kurz vorm Start wieder dasselbe. Und ich dachte mir schon, was mag das wohl sein? Ich spreche natürlich kein Arabisch und fragte die Stewardess und meine Vermutung hat sich bestätigt. Es wurde eben in dieser Staatslinie, und es wird in dieser Staatslinie vor dem Start eines Flugzeugs eine Koransure rezitiert. Ich habe mir so gedacht, was wäre in Deutschland los, was gäbe es da für Diskussion, wenn bei jedem Start der Lufthansa ein Bibelvers gelesen würde. Wäre nicht schlecht. In unserem heutigen Abschnitt der Offenbarung begegnet uns eine Aussage über Gott, die in ihrer Wucht wie in Stein gemeißelt ist und ebenfalls so einen tiefen Eindruck hinterlässt wie diese Stimme im Flugzeug. Da heißt es ja zweimal in unserem Text, der da ist, der da war und der da kommt. Oder noch prägnanter nach Fridolin Stier, der ist, der war, der kommt. Wir haben ja vor 14 Tagen mit der Offenbarung begonnen und wir haben gesehen, dass die Offenbarung ein großes Ziel hat. Sie will eigentlich trösten und sie will Mut machen, denn es geht dem Herrn entgegen. Jesus kommt wieder und mit ihm das Reich. Im Mittelpunkt der Offenbarung stehen entgegen der Annahme vieler nicht die apokalyptischen Zeiten, nicht die apokalyptischen Gerichte, sondern steht das Heil, das der wiederkommende Herr für die Seinen mit sich bringt. Nach der maximalen Entfaltung der Finsternis und dem Toben der antichristlich-babylonisch-teuflischen Geister, das allerdings nur ganz kurz ist, das ist die Botschaft der Offenbarung, kommt er, kommt Gottes Sohn und mit ihm das ewige Heil. Die Offenbarung, so haben wir gesagt, ist also ein futuristisches Buch, ein Buch, das die Zukunft zum Gegenstand hat, jedenfalls im Großen und Ganzen, natürlich gesehen vom historischen Standpunkt aus des Johannes. Genau übersetzt müsste man eigentlich das Wort Apokalypsis Jesu Christi wiedergeben mit Enthüllung Jesu Christi. Das ist so ein bisschen, wie wenn ein Denkmal enthüllt wird. Ich habe das noch nie gesehen und auch selber natürlich noch keins enthüllt, aber man weiß ja, wie das so ein bisschen abläuft. Da ist also irgendeine Statue, ein Reiterstandbild oder irgendetwas, das eben denkmalwürdig ist, unter einem Tuch verhüllt. Es wird natürlich vorher alles hergelegt und dann kommt eine wichtige Persönlichkeit oder eine, die sich für wichtig hält und andere halten sie auch für wichtig. Und dann wird das alles angestrahlt und dann wird das Tuch weggezogen. Das ist die Enthüllung des Denkmals. Und das ist der Begriff, der auch der Apokalypse zugrunde liegt. Es ist nicht so, dass Jesus sozusagen erst dann wirklich da ist und wirklich sozusagen in Szene tritt, sondern er ist verborgen schon da. Er sitzt ja jetzt zur Rechten der himmlischen Majestät. Und wie beim Denkmal, die das Denkmal hergerichtet haben, die Zeremonie vorbereitet haben, die wissen ja, was kommt. Die wissen auch schon, was unterm Tuch ist. Und wir wissen ja auch, was kommt. Aber dann wird es für die vielen auch sichtbar werden. Man zieht das Tuch weg. Enthüllung. Offenbar werden. Er ist da. Das Licht zeigt ihn, wie er ist. Der Herr der Herren, der König der Könige. Die große Botschaft der Offenbarung heißt, er kommt, es geht ihm entgegen. Seine Herrlichkeitserscheinung oder mit einem Fachbegriff seine Epiphanie. Und zu Recht hat Prälat Bengel vor über 200 Jahren gesagt zu Vers 7 und 8, in diesen Versen liegt der Inhalt, die Hauptsumma des ganzen Buches. Johannes sieht Jesus kommen und bezeugt dabei, dass er sich durch die Zukunft seines Sohnes, also der Vater, herrlich erzeige. Nach den ersten Versen und auch nachdem Johannes sich nochmal als Absender nennt und die Erstempfänger der Offenbarung, die sieben kleinen asiatischen Gemeinden, noch einmal benennt, kommt er gleich zur Theologie, zur Christologie. Manche zuckt es ja bei dem Begriff Theologie, da hat es ja fast einen negativen Geschmack. Aber eigentlich heißt der Theologie nur die Lehre von Gott oder eben Christologie, die Lehre von Christo, von Christus oder Pneumatologie, die Lehre vom Heiligen Geist. Wir haben also heute einen theologischen Text, einen christologischen Text. Nun gut, in der Bibel gibt es immer Dinge, natürlich die theologischen Inhalt haben. Aber ganz konzentriert heute, es geht um das Gottesbild, es geht um die Gotteserkenntnis. Wer ist Gott? Wie ist Gott? Ich möchte unseren Text strukturiert angehen und ich möchte an den Überschriften des Liedes entlang gehen, das wir jetzt zuletzt gesungen haben von Mark Pendergrass. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Und dann heißt es ja in der zweiten Strophe, das Höchste meines Lebens ist dich lieben, Herr. Und in der dritten, das Höchste meines Lebens ist dir dienen, Herr. Kennen, lieben, dienen. Ihn kennen. Was sagt Johannes jetzt über seinen Herrn? Wir müssen ja mal sehen, was Johannes, der Apostel, der Autor, der irdische Autor der Offenbarung ist, was er für ein Leben zu diesem Zeitpunkt um 95 nach Christus schon hinter sich hatte. Was hat er mit seinem Herrn alles erlebt? Er war gesetzestreuer Jude, Jünger von Johannes dem Täufer, schloss sich dann Jesus an und wurde Augen- und Ohrenzeugen seiner Reden, zum Beispiel der Bergpredigt, seiner Taten und Wunder Jesu. Er war Zeuge der Verklärung auf dem Berg, aber auch des Leidens Jesu in Gethsemane und am Kreuz auf Golgatha. Er nimmt dann Maria auf den Befehl des Herrn am Kreuz zu sich und dann darf er überglücklich immer wieder dem Auferstandenen begegnen. Er ist zugegen, als Jesus auf dem Ölberg in Wolken hinweggenommen wird. Und die Engel sagen, so wie ihr ihn gehen sehen habt, so wird er wiederkommen. Und wenn sie mitgelesen haben und ihre Bibel kennen, dann haben sie schon gemerkt, das wird hier ja genau geschildert. Er wird kommen mit den Wolken. Johannes darf dabei sein, als der Geist erstmalig bleibend innewohnt, in Menschen ausgegossen wird an Pfingsten. Er ist als führender Apostel mit dabei und beteiligt am Werden der Tempelurgemeinde in Jerusalem. Er ist später der Älteste, es scheint ein stehender Begriff zu sein, den er ja dann auch in seinen Briefen verwendet, der Älteste im kleinen asiatischen Raum, besonders in Ephesus. Und jetzt darf er am Verbannungsort, an seinem Verbannungsort der Insel Patmos, vom Herrn die Offenbarung empfangen. Was sagt er jetzt, 65 Jahre rund, nach Kreuz und Auferstehung, nach Jahrzehnten, in denen das Evangelium rund um die Welt gegangen ist, also wenn man sagt, um die Welt gegangen ist, dann muss man sagen, natürlich die damalige bekannte Welt, vor allem das Imperium Romanum. Was sagt er jetzt am Ende seines Lebens? Muss er seine Meinung über Jesus revidieren? Hat er sich vielleicht in manchen Punkten geirrt? Ist er im gewissen Sinne auch enttäuscht von Jesus? Von Menschen kann man ja sehr enttäuscht sein. Es gibt ja immer wieder messianische Gestalten und Adolf Hitler war ja auch so ein Mensch, von dem viele fasziniert waren am Anfang. Viele sahen in ihm so eine Art Messias. Auch Traudl Junge, eine seiner Sekretärinnen, die im Führerbunker dann noch bis zuletzt bei ihm war, sie war eine seiner Privatsekretärinnen von 1942 bis zum Selbstmord Hitlers 1945 im April. Sie sagte, er hat mich ebenso fasziniert. Aber ich habe mich ja völlig getäuscht. Als Mensch, bescheiden und liebenswürdig. Lesen Sie einmal das Buch, wo eben Traudl Junge die Hauptquelle ist, wie Hitler auch liebenswürdig mit den einfachsten Menschen umgeht. Aber sie sagt, als Mensch bescheiden und liebenswürdig, als Führer größenwahnsinnig und hart, er lebte seine Mission. Heute weiß ich, dass ich mich von ihm blenden ließ. Nicht von seinen ideologischen und politischen Absichten, denn die interessiert mich nie sonderlich, sondern von Hitler als Mensch. Meinung revidiert, Meinung geändert. Heute weiß ich, was für ein Monster dieser Mann war. So ist ja manchmal auch in den ganz persönlichen Beziehungen, je mehr man einen Menschen kennenlernt, desto schwieriger wird's. Das ist ja auch der Grund, weil viele so bittere Erfahrungen gemacht haben, dass sie sich abschotten, im gewissen Sinne damit auch Leben verweigern, weil sie gemerkt haben, wenn sie Menschen zu nah heranlassen oder anderen Menschen zu nahe kommen, wird's schwierig. Aber bei Jesus ist ganz anders. Je näher man ihm kommt, je besser man ihn kennenlernt, desto mehr ist man von ihm ergriffen und im positiven Sinn begeistert. Und so ging es auch Johannes dem Apostel. Im Alter hat er eine noch tiefere Ehrfurcht und Liebe zu seinem Herrn als vor Jahrzehnten. Er erkennt die Liebe Gottes, das innerste Wesen seines Herrn, das Wunder der Hinwendung Gottes zu den Verlorenen, das Herz Gottes, das in seinem Evangelium offenbar wird. Und er lobt Gott, wenn er sagt, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es ist jetzt nicht so einfach so ein Liturgiepunkt, dass Johannes so das konzipiert hat und da hat er gesagt, an der Stelle ist ja üblich, Gott zu loben, was könnte man jetzt sagen, sondern da stelle ich mir so vor, dass Johannes und auch den anderen Schreiben wirklich aus der Lebenserfahrung und aus dem Inneren ergriffen sein, das Herz übergegangen ist. Der Mann stand hundertprozentig hinter dieser Aussage. Das war das, was er erlebt hat und das war das, was er auch sagen will. Was sagt er jetzt, inspiriert vom Geist Gottes, über Gott aus? Er spricht vom Ewigseienden, der auch der Ewigkommende ist. Er spricht vom Herrn der Geschichte, vom Alpha und Omega der Welt. Er spricht von Jesus, dem Auferstandenen, dem Erlöser und Herrn der Gemeinde. Er spricht von dem, der in der Schechina, in der Herrlichkeitswolke Gottes wiederkommen wird. Und er spricht vom Heiligen Geist, der vor dem Thron Gottes ist. Und schauen Sie, Johannes schildert uns in seiner Theologie, Christologie, in dem Abschnitt jetzt hier in der Offenbarung, keinen statischen Gott, keinen Sockelgott, keinen Gott der Philosophen, sondern ein Gott, der in Bewegung ist, ein handelnder Gott, der Herr der Geschichte, ein Gott, der in Wellen des Heils auf die Herzen der Menschen zugeht. Das ist ja das große Wunder in diesem Text, dass dieser ferne, dieser allmächtige, dieser herrliche, dieser unendliche Gott sich herabneigt in den Staub und Dreck und Schmutz dieser Welt, um uns zu begegnen und zu retten. Das ist das Wunder. Es ist kein statischer Gott. Es ist ein Gott, der groß ist, allmächtig ist, aber bleibt nicht unnahbar fern, sondern er kommt zu den Menschen. Ein Gott der Bewegung auf Menschen zu, mit einem Satz, ein Gott der Liebe, einer der Liebe ist. Und das haben wir dann auch gleich im ersten Vers unseres Abschnitts, im vierten Vers. Da sehen wir, wie Gott die Quelle des Heils ist. Wir müssten genau sagen, der eine Gott. Denn hier wird gleich in einer trinitarischen Weise die Dreiheit Gottes geschildert. Wenn Sie wollen, lesen Sie nochmal mit mir Vers 4. Ein typisch paulinischer Gruß eigentlich am Anfang. Gnade sei euch und Friede. Und jetzt von dem einen. Erstens der Vater, der da ist und der da war und der da kommt. Und zweitens vom Heiligen Geist, von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind. Und drittens von Jesus Christus, dem Sohn. Gnade und Friede, volles Heil, umfassender Gottesfriede, wiederhergestellte Gemeinschaft durch Gnade Gottes. Der Shalom Gottes, wir haben schon oft darüber gesprochen, der Shalom Gottes, der einen Menschen ergreift durch die Gnade, der ist die volle Wiederherstellung der Gemeinschaft und noch mehr, es ist ein Hineinführen in die Herrlichkeit Gottes, in den Gottesfrieden. Prälat Bengel, die Gnade macht den Anfang und der Friede ist der darauf folgende Gnadenstand, so wie es auch Paulus in Römer 5, Vers 1 und 2 sagt. Nun, das Neue Testament bezeugt nicht nur an dieser Stelle die volle Göttlichkeit von Sohn und Heiliger Geist. Und das ist wichtig. Wir dürfen an der Person, dem Wesen und Wirken unseres Herrn nicht herumdoktern. Alles, was Jesus betrifft, seine innerste Art, sein Wesen, ist Kernbestand des Evangeliums. Und ich sehe eine große endzeitliche Verführung in der antichristlich-babylonischen Welteinheit und Weltspiritualität, wo durchaus ein Jesus vorkommt, ein kompatibler Jesus, der aber nicht der Jesus ist, den die Bibel hat. Es ist ein falscher, ein unbiblisch reduzierter Jesus, ein besonders begnadeter Mensch, ein Religionsvorbild, ein Religionsführer, einer, der die Liebe, das Verständnis und Humanismus sozusagen in die Welt gebracht hat. Es war interessant, dass Prälat Fellenberg, der ist der Abgeordnete der EKD am Deutschen Bundestag, wenn ich es richtig weiß, er war eben jetzt im Januar auch beim Prayers Breakfast, diese Veranstaltung im Weißen Haus in Amerika, die ja jedes Jahr stattfindet, wo viele Persönlichkeiten des Landes und auch weltweit dazukommen, auch Präsident Obama war da und da wurde eben auch Jesus groß gemacht. Aber er sagt, ich hatte ein Problem als Protestant, es ging immer sozusagen, oder hauptsächlich nicht nur, aber es ging immer um Jesus als Vorbild, als Jesus, der wunderbare Regeln gebracht hat. Es war gar nicht vom Erlöser, vom Gottessohn die Rede. Und das wird genau die Linie sein, die ist ja schon mitten am Wirken, dass man zwar einen Jesus hat, aber einen reduzierten Jesus, einen Jesus, den man auf einen, der Gutes getan hat und Gutes will, heruntergeschraubt hat. Und da können ja alle mitgehen. Schauen Sie, im Islam wird Jesus auch hochgehalten. Als Isa, als Prophet. Und wir haben eine ganze Reihe von Zeugen, ich habe jetzt über 30 gelesen, von Rabbinen, die in den größten Tönen von Jesus reden, aber eben nicht als Gottes Sohn, eben nicht als selber Gott sein, eben nicht als Erlöser. Ich habe ihn von Josef Gedalia Klausner etwas mitgebracht, der das so zum Ausdruck bringt. In allen seinen Handlungen und Ansichten war Jesus ein Jude. Er erfüllte alle Gebote wie ein frommer Israelit. Er sah in Gott seinen Vater im Himmel, erbarmte sich der Erbarmen, der Armen, stützte die Straulenden, liebte die Bußfertigen. Jesus war der jüdischste aller Juden, jüdischer sogar als der große Lehrer Hillel. Ein Erzeugnis reinsten Judentums. Ach, was sagt, der Mann hat aber, der muss gläubig sein, also im Sinne eine echte Jesusbeziehung. Aber jetzt kommt genau die Differenz unten. Die Einheit Gottes wird durch den jüdischen Messias in keiner Weise beeinträchtigt. Bei letzter Betrachtung ist der jüdische Messias nur ein Werkzeug der Gottheit. Allerdings ein besonderes, auserwähltes, vorzügliches Werkzeug. Im Christentum dagegen, also auch hier auf der Langsteinbauhöhe, nach Ansicht von Rabbi Klausner, im Christentum dagegen wird der Messias verdunkelt. Er ist dort Sohn Gottes, Logos, Gottmensch und so weiter. Merken Sie, da wird eine Weltspiritualität, eine Welteinheit vorbereitet auf religiöser Ebene, wo alle mitmachen können. Aber es muss alles weg, was trennt. Und auch da wird die Jesusfrage die Entscheidungsfrage sein. Und Johannes sagt uns und auch andere sagen uns, dass Jesus der Sohn Gottes ist und selber von Gott kommt. Das ist entscheidend. Nicht überall, wo Jesus draufsteht, ist Jesus drin. Man muss das an der Schrift prüfen. Und so haben wir also dieses trinitarische Zeugnis des Johannes. Und er beginnt ja mit dem Vater. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Naja, Sie lügen ja sowieso nicht. Jedenfalls ganz, ganz selten. Ne? Und da heißt es ja von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Und wenn man so schwuppdiwupp liest, wie wir manchmal unsere Bibel lesen, denkt man doch eigentlich, das wird doch vom Sohn gesagt, der da kommt. Stimmt's? Doch nicht vom Vater. Aber das wird vom Vater gesagt, von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Das ist ja griechisch auch noch falsch gemacht von Johannes. Nach Apo müsste eigentlich der Genitiv kommen. Hier kommt aber der Nominativ. Aber ich denke, mit anderen Auslegern hat das ganz bewusst gemacht. Das war sozusagen auch die Heiligkeit. Das war ein stehender Ausdruck des Ewigen. Der, der da ist, der da war und der da kommt. Ich bin das A und O. Griechisch das Alpha und Omega, der erste und letzte Buchstabe. So spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war, Vers 8, und der da kommt, der Allmächtige. Viele Ausleger sagen zu Recht, diese Formulierung zielt ab auf das, was Gott auch im Dornbusch dem Mose gezeigt hat und seinem Volk, der Ewige. Ich bin, der ich bin. Ich bin schon immer da. Gott ist ewig da, ohne Anfang, ohne Ende, der Urgrund allen Seins. Er war schon immer und wird immer da sein. Wir leben ja in einer Zeit der Verflachung in jeder Hinsicht, bis in die Gemeinden hinein. Und das Gegenstück ist, also es wird immer seichter, es wird immer flacher, aber das Gegenstück in der Welt ist dann, dass heute alles so hochgejubelt wird. Ja, also früher hat man einen Star gehabt und ein Model und was weiß ich. Und heute gibt es nur noch Superstars, Supermodels und Megastars. Ja, also wir gehen schon die Worte aus. Aber hier, wenn Johannes diese Sprache benutzt hätte, dann hätte er genauso von unserem Herrn gesprochen. Und da wäre es auch wirklich angebracht. Alle Superlative sind angebracht. Bundespräsident, unser dritter Bundespräsident, Gustav Heinemann, hat 1950 auf dem Evangelischen Kirchentag dieses bekannte Wort gesagt. Sie haben es sicherlich schon mal gehört. Unser Herr kommt, die Herren dieser Welt gehen. Und Johannes sieht es sicherlich auch schon in Spannung zu den großen Mächten, die in der Offenbarung dann auch für die Endzeit geschildert werden. Wir kommen ja noch drauf im Verlauf der Auslegung der Offenbarung. Da wird ja vom Antichristen, vom Weltsystem der Hure Babylon gesprochen, die in der Welt groß dastehen und alles ist ehrfürchtig und staunt, heißt mehrfach, und die ganze Welt staunt. Und sie sind alles nichts gegenüber dem einen, der da ist, der da war und der da kommt. Und so pointiert Johannes das dann auch später, etwa im 17. Kapitel, im 8. Vers, wenn er von diesem großen, großen Weltherrscher, den alle als Pseudomessias annehmen und anbeten werden, wenn er von ihm sagt, der war nicht und der ist auch nicht mehr, aber wird noch mal kurz sein und dann geht er in die Verdammnis. Merken Sie das Gegenstück, die Vergänglichkeit, der Untergang und hier das Beständige, das Ewige, das Göttliche. Alpha und Omega, Ursprung und Ende aller Dinge, Herr der Geschichte. Wenn alles vorbei ist, ist er immer noch da. Er ist der Letzte, er ist Ausgang und Ziel, Anfang und Ende der Geschichte. Der, auf den alles zuläuft. Er ist auch der Kommende. Wir haben ja in der Offenbarung am Ende die Schilderung, wie das wunderbare Jerusalem droben, das es ja schon gibt. Und wo die, die jetzt in Christus sterben, heimgehen, schon ein Stück weit ihre Heimat haben, dass dieses Jerusalem vom Himmel herabkommt auf die Erde, Da wird also nicht nur Orient und Okzident verschmolzen, sondern da werden Himmel und Erde verschmolzen. Und Jesus, der ja am Fluchholz auf Golgatha gleichsam das schon symbolisiert, er hängt ja erhöht von der Erde, war vielleicht nur 1,50 Meter oder 1 Meter, aber er hängt erhöht von der Erde Richtung Himmel und er ist das große Bindeglied als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedek zwischen Himmel und Erde. Er hat den Urgrund gelegt, dass Himmel und Erde sich verschmelzen können. Und das wird dann vollzogen werden, können Sie in Offenbarung 21 nachlesen, in neue Himmel, neue Erde. Und ich sah das neue Jerusalem, die goldene Stadt, herabkommen vom Himmel und auf der Erde platziert. Und in ihr war Gott, der Herr. Es braucht keinen Tempel, denn Gott selber wohnt in ihr. Da ist der Vater, der Kommende. Dann wird vom Heiligen Geist gesprochen. Etwas seltsam anmutend, was Ausleger dazu verführt hat, einzeln allerdings nur, hier gar nicht den Heiligen Geist zu sehen, denn es heißt, von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Aber hier ist nicht an 7 Engelmächte zu denken, das legt schon die trinitarische Formel Vater, Geist so nahe, sondern hier geht es auch um den Quell von Gnade und Friede. Und wirklich Heil, wirklich Friede gibt es nur von Gott, nicht von irgendwelchen Engelmächten. Hier ist an die Fülle des Heiligen Geistes zu denken. Die 7 Augen Gottes begegnen uns ja auch in Sacharja 3 und 4, in Offenbarung 5 und der 7-fache Gottesgeist in Jesaja 11. Und dann kommt der Sohn, Vers 5, von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, seinem Vater. Ihm sei Ehre, Gewalt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Er ist der treue Zeuge. Ein Zeuge vor Gericht soll ja nicht lügen, aber Gerhard Mayer weist zu Recht darauf hin, dass der treue Zeuge hier viel mehr ist als nur einer, der die Wahrheit sagt. Das hat Jesus ja auch getan. Hat die Wahrheit gesagt und hat die Wahrheit gelebt. Aber der treue Zeuge ist nach verschiedenen Stellen, etwa Psalm 89 oder Jeremia 42, ein Gottesprädikat. Denn dort wird im Alten Testament von dem einen besonderen Zeugen, dem treuen Zeugen, gesprochen. Und da ist es Gott selber. Und so sagt Gerhard Mayer zu Recht, dass wir hier den Zeugen par excellence vor uns haben und hier wiederum ein Gottesprädikat auf den Sohn angewendet wird. Er ist absolut zuverlässig. Wo gibt es das sonst? Auf sein Wort kann man sich absolut verlassen. Man kann sein Haus, sein Lebenshaus auf Sand bauen und man kann es auf Felsengrund bauen. Die Zuverlässigkeit ist ja im Schwinden begriffen. Er hat seine Treue mit dem Tod besiegelt. Bis in den Tod war er der treue Zeuge. Und im Gebet klang es ja schon an, während wir hier so friedlich sitzen, sitzt einer unserer Brüder, Josef Nardarkhani, im Iran im Gefängnis und wartet auf die Vollstreckung seines Todesurteils. Und was ist sein Verbrechen? Sein Verbrechen ist, dass er es gewagt hat, 1998 vom Islam zum Christentum zu konvertieren und ist dann Pastor geworden. Todeswürdiges Verbrechen. Ich bete für ihn. Und möge es Gott ihm schenken, dass er treu bleibt in dieser ganz besonders schweren Stunde. Auch seine Frau und die 2 Kinder, 2 Söhne. Jesus war der treue Zeuge. Aber er ist auch der Erstgeborene aus den Toten. Der Erstgeborene von den Toten. Schauen Sie, Jesus ist immer der Erste und der Letzte. Und das hier in einem doppelten Sinn. Von der Bibel her gedacht gibt es eine alte Welt und eine neue Welt. Und die alte Welt, die hat Gott ins Dasein gerufen. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und der Kolosserbrief belehrt uns, dass dieser Gott eben auch der Sohn war. Und diese Welt fiel dann in die Finsternis, in die Sünde, in das Dunkel. Aber am Kreuz auf Golgatha hat gleichsam der Sohn Gottes diese ganze Finsternis, diese ganze Sünde auf sich genommen. Und mit ihm, so sagt es auch der Apostel Paulus, wurde die alte Welt begraben. Alpha, erster Buchstabe des griechischen Alphabets, und Omega der alten Welt. Von ihm geschaffen, von ihm mit in den Tod genommen. Und jetzt ist durch die Auferstehung eine neue Welt hervorgekommen. Gleichsam war Jesus das Urnukleon, in dem die gesamte neue Welt ist. Und dann macht's boff. Das dauert natürlich, ja. Aber und dann kommen Wellen des neuen Reiches Gottes. Und da ist er auch Alpha und Omega. Natürlich die neue Welt Gottes, in der Gerechtigkeit ist, in der Erlösung ist, geht nicht unter. Sie wird in die Herrlichkeit Gottes geführt werden. Das Urnukleon. Durch die Auferstehung aus den Toten kam die gleichsam schon die ganze neue Welt aus dem Grab. Na, Sie kennen ja vielleicht ein bisschen diese Big Bang Theorie aus der Entstehung des Alls. Da sagt man ja, dass einmal alles, also so klein kann ich meine Hände gar nicht machen, alles so winzig auf Plancksche Abstände, Dichte zusammengebappt war in einem Urnukleon. Alles, was wir heute sehen, das ganze All, alle Kräfte, Energie, Raum, Zeit, alles war in einem Urnukleon. Wo es herkommt, gibt es Theorien, Nullpunktfluktuation. Ich halte mich da mal an meine Bibel, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Ja, also ein Urnukleon und dann Bang, Big Bang, Urknall. Voilà, und dann gab es viele Entwicklungsstufen, jetzt sind Sie da. Und ich auch. Aber so einen Big Bang, so einen Urknall, gibt es durch die Auferstehung Jesu. Nur war er war nicht so lärmerfüllt. Man kann ja heute noch die Hintergrundstrahlung messen und andere Dinge von diesem Universums-Big Bang. Aber im geistlichen Sinn, mit geistlichem Auge betrachtet, gibt es schon eine neue Welt, die sich Welle für Welle ihren Weg bahnen wird. Jesus, das Urnukleon. Und so sagt Professor Carsten Peter Thiede, das Mysterium des christlichen Glaubens ist in einer einfachen Formel festzuhalten. Christus ist gestorben, Christus ist auferstanden und Christus wird wiederkommen. Der Gekommene ist der Kommende, ist der König der Könige, der Herr der Herren. Und er hat uns geliebt und hat uns erlöst von unseren Sünden. Und er hat uns gemacht zu Königen und Priestern. Da zuckt es ja bei manchem. Aber es ist ja ganz einfach, wenn unser Herr kommt und sein Reich aufrichtet und als Königspriester in diesem Reich sein wird, nach der Ordnung Melchisedeks, dann werden wir auch als Glieder an seinem Leib mit ihm in diesem Reich sein. Und der Kommende wird Gnade für Israel bringen. Es heißt ja hier, sie werden den sehen, den sie durchstochen haben. Er wird kommen mit den Wolken. Hier kombiniert Johannes, der Seher von Patmos, Daniel 7 und Sacharja 12, wie es auch der Herr macht in Matthäus 24 und sagt, sie werden den erkennen, den sie durchstochen haben, wenn sie sehen werden, wie er ist. Aber das Wunder ist doch, dass dieser Erhabene, so wie ihn uns jetzt Johannes schildert, der Unendliche, der Unerschaffene, der Reine, der Heilige, dass dieser weit Entfernte immer aus Liebe auch der Kommende ist, der ewig Kommende. Der ewig Suchende, der ewig in Bewegung auf das Verlorene Zuseiende, aus Liebe. Also mathematisch ist eigentlich Quatsch, aber wenn man es jetzt so sagt, da ist das unendlich Große, das Unfassbare, das können wir nicht mal denken. Wir können nicht ohne Anfang und ohne Ende denken, da hört es bei uns schon auf. Da sagen wir, da muss doch irgendwas davor gewesen sein. Ja, da war das, ja, was war da davor? Wir können nicht ohne Anfang und ohne Ende. Da ist dieser Unendliche, dieser Ewige, dieser Herrliche. Und fast hätte ich gesagt, und das sind auf der anderen Seite wir, die fast unendlich Kleinen, Schäbigen, Schmutzigen, Sündigen, dabei doch so eingebildet und stolzen. Und das ist doch das Wunder, dass Johannes diesen Gott uns groß macht, damit wir mal wissen, mit wem wir es wieder zu tun haben. Und er sagt jetzt, dieser unendliche Herr hat die Bewegung hierher. Und so hat er sich ganz, ganz klein gemacht, um sie mit unserem Kreuz auf Golgatha und dem Dreck dieser Welt zu solidarisieren. Nicht, um weiter in diesem Dreck zu leben, sondern Erlösung zu bewirken. Uns herauszuführen, sozusagen in seiner Bewegung hin zum Menschen, hin zum Unendlichen. Das ist Jesus, der Weg, die Tür, das Ziel. Ist das nicht ein Wunder der Liebe? Und darum sagt Jesus, wer mich wirklich kennt, wer mich wirklich erkennt, das ist nicht nur von mir weiß, der hat das Leben. Gott kennen ist Leben. In Johannes 17, Vers 3 im hohepriesterlichen Gebet sagt er, das aber ist das ewige, das göttliche Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Wer Jesus wirklich kennt, im Glauben sich auf ihn eingelassen hat, der hat das Leben Gottes geschenkt bekommen. Dieses Gottesleben hat nun wiederum die Bewegung zum Herzen Gottes und zum Herzen der anderen. Wellen der Liebe kommen von Gott, Wellen des Heils, die man im Glauben ergreifen kann. Und der Ergriffene, wer Jesus wirklich kennt, und das führt uns jetzt zum zweiten und dritten Punkt, die fasse ich zusammen, der hat wieder diese Bewegung des Herzens, das Aussenden der Wellen zu Gott und zum anderen, zum Nächsten. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, ihn lieben und ihm dienen. Johannes selber belehrt uns in einem seiner Briefe, dass wer Gott kennt, Gott und seinen Bruder liebt, das heißt auch ein priesterliches Herz der Liebe für andere hat. 1. Johannes 4 heißt es, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Schauen Sie, das ist wieder diese Bewegung der Liebe auf einen Menschen zu. Gott ist kein Gott, der sozusagen irgendwo thront und dann werden schlaue Gedanken mehr oder weniger über ihn gebracht, sondern Gott ist einer, der sendet. Gott ist einer, der in Bewegung ist. Gott ist einer, der Dynamik hat. Gott ist einer, der sich interessiert. Gott ist einer, der kommt. Voilà, und was sind wir? Es ist schon, von diesem Gedanken ist schon undenkbar, dass man einfach nur, ich sage jetzt mal, einfach nur da sitzt ein Leben lang und Gott lobt. Verstehen Sie bitte nicht falsch, natürlich ist es was Großes, sich im Gebet hinzugeben und Gott zu loben, aber es kommt immer noch was Zweites dazu, es kommt immer die Bewegung zum Herzen dazu, auch zum Nächsten, zum Bruder, zur Schwester. Johannes sagt sogar, du kannst Gott gar nicht lieben und deinen Bruder hassen, dann stimmt's nicht. Liebe ist keine statische Sache, sondern Dynamik, Bewegung, Leben, geht auf jemanden zu, bringt Leben, hat Interesse, Engagement. Das Gegenteil ist jemand, der sich nicht interessiert, keine Bereitschaft hat, sich zu engagieren. Das ist gleichsam auch geistlich gesehen Lebensverweigerung. Und jeder, der sich engagiert, weiß, dass das Ärger, Widerspruch und auch die Möglichkeit, Fehler zu machen, mit sich bringt. Und so sind wir manchmal unheimlich faul. Also nicht, was unseren Gemüsegarten betrifft, mit den Tomaten und den Radieschen und was da alles gibt. Wir sind auch nicht faul, was den Wohnungsputz betrifft oder die Arbeit. Aber wir sind geistlich unheimlich faul, weil wir diese Bewegung auf den anderen zu scheuen. Weil wir diese Bewegung der Liebe, die uns ergriffen haben soll, als Priester Gottes nicht ausleben und von Herz zu Herz uns zu anderen bewegen lassen. Gott hat sich bewegt, Gott hat sich engagiert. Und so sollen wir es auch immer wieder neu tun. Nicht nur ein verbales Bekenntnis, nicht nur ein Abhaken. Verstehen Sie, das ist ja das Problem der Orthodoxie. Da hätte man jetzt einen Katalog aufstellen können, so richtig so. Also was sagt Johannes? Alles über Vater, Sohn, Heiliger Geist. So, und dann wird das ja schön noch besser, wie ich das konnte, so dargestellt. Und dann macht man immer einen Haken hinten dran. Glaube ich, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Und dann geht man heim. Das ist nicht, was Johannes meint. Sondern Johannes sagt, dass diese Bewegung der Liebe, das Ausgegossensein der Liebe Gottes in unsere Herzen, uns wiederum als Priester und Könige in Bewegung setzen soll, zu Gott hin und zum Nächsten. Und so dürfen wir Gott loben, danken, wir dürfen auf ihn warten und wir dürfen ihm dienen. Wenn man sagt, also Gott lieben, das ist ja so ein bisschen wie, also was soll es dazu sagen? Da kann man alles sagen, das ist fast unmöglich. Ich möchte mich jetzt auf ein paar Aspekte konzentrieren. Lob und Dank, das ist der absolute Grundton im Leben eines Christen. Die normale Reaktion eines, der geliebt wird. Was hat Gott doch für uns getan? Was tut er täglich? Und ich glaube, uns werden oben die Augen übergehen, was Gott alles für uns getan hat. Ich behaupte mal, wir sehen nicht einen Bruchteil von dem, was Gott für uns getan hat. Danken wir ihm? Danken wir für diese Liebe, für diese Fürsorge? Sagen wir es ihm immer wieder? Opa und Oma etwas für die Enkel tun und die Enkel dann schon ein bisschen älter sind und dann auch so richtig sich an Opa und Oma freuen und von Herzen ein Dankeschön sagen und auch signalisieren, Opa und Oma, ihr seid uns wichtig und ihr gehört dazu und ich freue mich, dass es euch gibt. Ach, ich bin ja noch nicht Opa und ich bin auch nicht Oma, das werde ich auch nie werden. Ne? Aber da kann ich mir vorstellen, wie das Herz von so einem Großelternteil richtig warm wird. Ist das schön, dass man nicht nur engagiert sich, nicht nur für die Enkel da ist, sondern dass da eine Reaktion kommt. Stimmt's? Haben doch eine ganze Reihe von Oma und Opas hier und so. Ist aber das Herz warm? Glauben Sie nicht, dass Gottes Herz warm wird, wenn Sie ihm von Herzen Dank sagen? Für seine Fürsorge danken? Wenn Sie ihm das zurückbringen in einer Bewegung des Herzens? In der Schrift heißt es ja zigmal, sei dankbar alle Zeit für alles. Und wenn ich diesen Vers lese, muss ich immer an unsere Tochter denken. Sie war noch sehr klein, sehr ein paar Jahre her. Und sie hatte so die Eigenart, wo sie noch 4, 5 oder wie alt sie da war und wir abends zusammen gebetet haben, da hat sie so die ganze Familie und die ganze Verwandtschaft runtergebetet. Und zwar immer mit demselben Standardsatz. Ich danke dir für Mama, ich danke dir für Papa, ich danke dir für Opa, ich danke dir für Oma. Und dann ging alles runter, alle Geschwister und alle, die ihr einfiel. Und beim 6., 7., 8. hat sie wieder vergessen, mit wem sie angefangen hat. Dann ging es wieder von vorne los und so. Es war ein einziges, danke, dass die da sind. Und eines Abends hat sie wieder mal ihr Standardgebet vom Stapel gelassen. Und da sagte ihr etwas älterer Bruder doch, aber die Mama ist ja heute gar nicht da. Kurzes Zögern und dann, ich danke dir, dass die Mama nicht da ist. Das ist alle Zeit Danksagen für alles. Man muss nur flexibel sein. Das sagt sich jetzt leicht natürlich bei so einem Kindergebet. Aber wir vergessen oft die Dankbarkeit in den guten und schönen Dingen. Ich konnte nachts nicht schlafen. Da kam mir die Idee, Mensch, ich habe hier ein warmes Bett. Ich habe ein Zimmer, da regnet es nicht rein. Das ist auch einigermaßen isoliert. Ich habe es gut. Wie viele Menschen haben das gar nicht? Und du regst dich jetzt auf, weil du ein Stündchen wach sein musst. Dankbar für das, was Gott uns gibt. Und noch größer, wenn es dann auch in schwere Situationen geht. Es verherrlicht das Gott, ihm Dank zu sagen. Tiefe Herzensbewegung, und dazu brauchen wir immer wieder auch Ruhe vor Gott. Von Isaak heißt es einmal, ich liebe diese Stelle in 1. Mose 24, und Isaak ging aufs Feld, um vor Gott zu sinnen. Also der hat sich da hingesetzt, beim Untergang der Sonne, zur Ruhe zu kommen und dann auch sicherlich zu beten. Das brauchen wir, diese Zeiten der Ruhe. Wissen Sie, man kann wirkliche Anbetung, wirklichen Lob, wirkliches Dank sagen, das kann man nicht so produzieren. Das muss aus dem Leben kommen und auch aus der Ruhe und Stille vor Gott kommen. Und wir haben, und da denke ich immer an einen Seelsorger, wo ich vor Jahrzehnten bei ihm war, der mir das gesagt hat, Loben zieht nach oben, Danken schützt vor Wanken. Und so bringt die Dankbarkeit Gott gegenüber, auch Menschen gegenüber, auch eine tiefe Freude in unser Leben. Undankbare und Unzufriedene sind Griesgrame. Man kann auch dann Dankbar und Schweres aus Gottes Hand nehmen, ihm vertrauen. Was ist das für ein Wunder, wenn ich gerade in den letzten Monaten, wo einige Brüder und Schwestern einen ganz, ganz schweren Weg gehen, und dann spürt man, wenn man sie ein Stück weit begleitet, wie Gott dieses Wunder wirkt, dass ein Mensch ein Ja zu dieser Führung findet und das größere Wunder noch, dass er Gott dafür dankt. Und ich denke gerade an jemand, der sagt, ich freue mich jetzt, wenn es himmelwärts geht. Ein Wunder. Wir ehren Gott aber nicht nur durch Lob und Dank, sondern auch dadurch, dass wir ihm dienen. Wir haben priesterliche Aufgaben, nicht erst loben. Und was ist die Aufgabe des Priesters? Der Priester hat die Aufgabe, sozusagen die Welle des Heils von Gottes Herzen zu den Menschenherzen zu bringen. Er stellt sozusagen durch seine Person, die Menschen in die Gegenwart Gottes, er bringt das Göttliche, in unserem Fall das Evangelium, die Gegenwart Gottes, die Ordnung Gottes auch in das Leben eines Menschen. Ein Mensch begegnet im Priester gleichsam Gott. Aber auch umgekehrt, der Priester bringt die Menschen vor Gott, in der Fürbitte, im Gebet, im sich mit drunter stellen, in der Solidarität, auch im Versagen und in der Sünde, nicht im sich erheben und überheben. Und so hat Gott uns gemacht zu Königen und Priestern, und so dürfen wir priesterlich dienen. Und die Frage ist, ob wir so in unserer Umgebung stehen, ob wir diese Wellen des Heils vom Herrn aufgenommen haben und dann auch ausleben in der Bewegung zu anderen Herzen hin und zu Gott hin. Die Thessalonicher werden ja gelobt, dass sie sich zu Gott bekehrt haben, um dem wahren Gott zu dienen und auf seinen Sohn aus den Himmeln zu warten. Nicht warten und nichts tun. Sowas gibt's auch. dass da Menschen eine lebendige Naherwartung haben, aber sozusagen jegliche Äußerung des geistlichen Lebens weitgehend eingestellt haben. Es heißt auch nicht, dass wir viel tun sollen, aber nicht warten, sondern es heißt, dienen und warten. Dienen und warten. Wer liebt, wartet, sehnt den anderen herbei. Jesus freut sich, wenn er uns in die Arme nehmen kann. Jesus freut sich, wenn er uns begegnet. Ist ja klar, zwei Liebende sagen ja auch nicht, wenn sie sich von Herzen lieb haben und dann heiraten sie und dann sagt der eine meinetwegen, du gehst jetzt nach Sibirien und ich gehe nach Südamerika. Vielleicht begegnen wir uns in diesem Leben noch einmal. Wäre schön. Sondern die wollen beieinander sein. Und so gibt es die Liebe, die beieinander sein möchte. Das ist, dass Jesus die Sehnsucht nach uns hat und wir die Sehnsucht nach ihm. Und wissen Sie, wenn ich dieses Elend dieser Welt anschaue, und aktuell haben wir ja so auch mit diesen Pflegekindern, ich weiß nicht, ob Sie die Fälle verfolgt haben, und das ist ja sozusagen nur die Spitze eines Eisbergs, ja, wo also Kinder in schrecklichsten Verhältnissen dahin vegetieren, geschlagen werden, keine Liebe haben, im Müll der Leben und. Da kann ich nur sagen, Herr Jesus, komm bald und mach diesem Elend ein Ende. Wir sind so ich-bezogen. Wir sehen alles von uns. Aber öffnen wir doch mal die Augen, wie es in dieser Welt aussieht. Und wer die Augen öffnet, der kann nur eins sagen, Herr Jesus, komm bald, mach diesem Elend ein Ende. Komme bald, Herr Jesus, ich sehne dich herbei. Wir haben also gesehen, wie Johannes den Herrn auf den Leuchter stellt. Wir haben gesehen, dass die Bewegung der Liebe von seinem Herz ausgeht, dass dieser große, unendliche Gott sich ganz klein gemacht hat am Kreuz, um uns zu begegnen, und wie er unser Herz erobert hat und wie dieses Herz nun selber wieder eine Bewegung der Liebe und des Heils hin zu Gott und zum Nächsten haben darf. Das Höchste ist dich kennen, Herr. Das Höchste ist dich lieben, Herr. Das Höchste ist dir dienen, Herr. Tun wir es. Bald wird er kommen. Es geht ihm entgegen. Amen. Herr Jesus, du kennst uns und du weißt, wo wir stehen. Du weißt, wie wir auch elegant Dinge, die du zu uns gesagt hast, wegschieben mit irgendwelchen Lehren, wie wir sie auch zutexten lassen und dann doch nicht hören, wie wir sie umdeuten. Und wir wollen jetzt ganz bewusst auch dir danken am Ende dieser Stunde, dass du so bist, wie du bist. So herrlich, so schön, der Herr der Geschichte, der Ursprung aller Dinge, das Ende aller Dinge. Und wir wollen dir noch ganz besonders danken, dass du, der Erhabene, die Majestät, sich dennoch in Liebe aufgemacht hat, um uns das Verlorene zu suchen. Hab du von Herzen Dank für diese Liebe. Und ich danke dir, dass du auch mein Herz erobert hast, dass du mir aufgeleuchtet bist, dass ich dich kennen darf, Herr Jesus. Und nun schenkt, dass wir auch eine Reaktion haben, dass wir unser Herz von dir bewegen lassen, auch in Liebe zu dir hin, in Dankbarkeit, im Dienst und im Warten auf dich. Dass wir die Jahre nicht verdrödeln, die uns noch bleiben, dass bei uns nicht der Blitz einschlagen muss, dass wir merken, Mensch, es geht dem Ende entgegen, sondern dass wir jetzt schon hier und heute anfangen dürfen, unser Leben von der Ewigkeit her prägen und gestalten zu lassen. Herr Jesus, hab du Dank, dass du so in unser Leben hineinwirken willst, dass wir auch Liebende sind, verständnisvolle, barmherzige Menschen, Menschen, die die Bewegung auf die Herzen der anderen zuhaben, die das Du suchen, das Gegenüber, das zu Erfüllende, das zu Liebende, und das nicht aus Pflichtbewusstsein, sondern aus innerstem Antrieb. Danke, dass unser persönliches Leben in deiner Hand liegt, wie das Geschehen in der ganzen Welt. Und mögen in unserem Leben und in der Welt die Mächte toben und tun scheinbar, was sie wollen, so bist doch du im Regiment, hast alles in deiner Hand und wirst alles wohlführen. Wir vertrauen dir und wir preisen und loben dich. Amen.